Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Viel mehr als ein bunter Turban, die Sikhs, um die geht es gleich in Teil 7 unserer Reihe über kleinere Religionen in Deutschland. Und in der katholischen Kirche gibt es vielleicht bald irgendwann Diakoninnen. In der evangelischen Kirche hingegen, da verschwinden die Diakonissen. Diese zwei ausführlichen Themen haben wir heute für Sie hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Sie prägen das Indienbild vieler Menschen, die Sikhs. Gut zu erkennen sind sie nämlich an ihrem bunten Turban. Oft werden sie deshalb für Hindus gehalten, sind aber eben keine, sondern eine religiöse Minderheit in Indien. Und inzwischen auch hier in Deutschland. Hier gibt es ungefähr 25.000 Sikhs. Und sie haben inzwischen auch in vielen größeren Städten Tempel. Einen dieser Tempel, den hat mein Kollege Tim Baumann besucht.
Wer den Gurdwara der Sikhs im Kölner Stadtteil Buchforst betritt, einen Tempel, der steht einem prächtig dekorierten Altar gegenüber. Wie ein kleiner Palast inmitten des Gebetsraums. Daneben liegen etwa ein Dutzend Trommeln, die die Sikhs Dat nennen. Im Rhythmus dieser Trommeln werden bei den Gottesdiensten lyrische Verse rezitiert. Heute aber bleiben sie stumm. Nur wenige Gemeindemitglieder sitzen entlang der Wände und beten. Die Gesänge kommen aus einem Lautsprecher. Früher war der Tempel eine Brotfabrik. Geblieben sind davon nur die weiß gekachelten Innenwände, an denen heute Schilder mit religiösen Versen zu lesen sind. Sie wurden von den 10 Gurus der Sikh-Religion verfasst. Diese Gurus haben die monotheistische Religion vor rund 500 Jahren in Indien begründet.
Im Grunde genommen gibt es nicht 10 Gurus. Es gibt nur einen Guru. Die Methode und die Lehre ist die einzige. Es haben sich lediglich nur die physischen Formen geändert.
Erklärt Damandeep Singh. Der 28-jährige Wirtschaftsingenieur ist Mitbegründer des Sikh-Verbands Deutschland.
Der Guru war stets der eine. Und das ist von Guru Nanak gewesen bis zum 10. Meister Sri Guru Gobind Singh Ji. Die werden alle mit der Anrede Guru bezeichnet, weil sie die gleiche Vision mit sich getragen haben. Das gleiche Licht wurde übertragen und weitergegeben in 10 körperlichen Formen. Und in dieser Zeitspanne von 239 Jahren wurden diese relevanten Lehren, die relevant für die spirituelle Welt sind, zusammengestellt.
Diese Lehren finden sich in der Heiligen Schrift der Sikhs. Sie heißt Guru Granth Sahib und ist in einer eigens dafür geschaffenen Sprache verfasst, Gurmukhi.
Das wird im Kindesalter schon beigebracht. Klar, man kann es jetzt heute ein bisschen weniger als jetzt die deutsche Sprache, was man täglich in der Schule lernt, aber es ist schon als Priorität gesehen in den Familien, dass die Kinder die Gurmukhi lernen, auch allein die Gebete jeden Tag zu rezitieren. Und ich finde es auch wichtig, dass meine Kinder das lernen.
Erzählt Gurmeet Kaur. Die 36-jährige Kauffrau für Bürokommunikation ist Damandeep Singhs Schwester, hat aber nicht erst seit ihrer Heirat einen anderen Nachnamen. Denn bei den Sikhs tragen alle Männer den Nachnamen Singh, was Löwe bedeutet, und alle Frauen den Namen Kaur, Prinzessin. Eine Abgrenzung vom in Indien vorherrschenden Kastensystem, in dem die Kastenzugehörigkeit und damit der soziale Status am Namen ablesbar sind. Durch die Namen Singh und Kaur unterstreichen die Sikhs ihren Grundsatz der Gleichheit aller Menschen. Auch an anderen Aspekten merkt man der Sikh-Religion an, dass sie im Kontext des Hinduismus entstanden ist. So ist es Ziel der Sikhs, den Kreislauf der Wiedergeburten zu verlassen, was auch andere indische Religionen anstreben. Sikhs suchen nach Erleuchtung, damit ihre Seelen eins werden können mit Gott.
Das Wesentliche in der Sikhi, da geht es um geistige Entwicklung, spirituelle Aufklärung und die Akzeptanz in sich als Suchender. Sikh bedeutet ja per Definition lebenslang erkenntnisorientierter, spiritueller Schüler oder Sucher.
Wer aufhöre, sich im Studium der Schriften weiterzuentwickeln, höre auch auf, ein Sikh zu sein, so Damandeep Singh. Von größter Bedeutung sei daher,
dass man realisiert, dass man hier ist, um sich weiterzuentwickeln, um die Kernessenz, die essentielle Form, die wir tatsächlich sind, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir uns nicht mit diesem Körper identifizieren sollen, sondern mit der essentiellen Substanz, die in diesem Körper hausiert, die religionslos, kastenlos, geschlechtslos ist, und zu erkennen, wer wir in unserer wahren Form sind.
Auch gute Taten zur Verbesserung des Karmas sind von großer Wichtigkeit. Sei es durch kostenlose Speisungen im Gurdwara oder durch den bewaffneten Dienst an der Gemeinschaft. Denn mit der Taufe und dem Eintritt in die Khalsa-Gemeinschaft übernehmen Sikhs auch die Pflicht, Schwächere notfalls mit Gewalt zu beschützen. Viele Sikhs verdeutlichen dies durch einen kleinen Dolch, den sie immer bei sich tragen. Und der ist nicht das einzige äußerliche Merkmal, das für Fragen sorgt, sagt Gurmeet Kaur.
Zum Beispiel hier das Armband, was auffällt, ne? Kopfbedeckung. Und dann wird auch oft gefragt, ach, Frauen tragen auch einen Turban. Oder auch bei den Kindern im Kindergarten, warum trägst du so ein Eisenarmband, was heißt das?
Der Armreif steht für die unendliche Verbindung mit Gott. Der kunstvoll gebundene Turban bedeckt das lange Haar der Sikhs, bei den meisten Männern und auch bei einigen Frauen. Die Männer fallen überdies durch ihre Bärte auf.
Wenn man den Willen Gottes akzeptiert, akzeptiert man den Körper auch als Teil der Natur. Die Haare werden nicht geschnitten, aber sie werden gekämmt zweimal am Tag, sodass das abgestorbene Haar, das sich von der Haarwurzel aus getrennt hat, es entfernt wird.
Weltweit gibt es etwa 25 Millionen Sikhs. Die meisten von ihnen leben in der nordindischen Provinz Punjab. In Deutschland sind es knapp 25.000, genug, um in fast jeder größeren Stadt einen oder mehrere Gurdwaras zu unterhalten.
Jeder Sikh der Einwanderergeneration der Sikhs hat eine eigene Geschichte. Unser Vater zum Beispiel, der kam in 76 hierher, aber jetzt nicht politisch verfolgt, sondern einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Er hat in Indien studiert und ist hierher gekommen, um hier eine Existenz zu gründen.
Ähnlich wie er kommen auch seit den 2000er Jahren viele gut ausgebildete Sikhs nach Deutschland, vor allem Ingenieure und IT-Experten.
Andererseits gab es viele, die nach 1984 als Sikhs als Minderheit in Indien verfolgt wurden, kam eine sehr große Welle danach auch hierher.
Im Jahr 1984 erlebte Indien eine Gewaltspirale. Erst wurde das höchste Heiligtum der Sikhs, der goldene Tempel von Amritsar, von indischen Truppen blutig erstürmt, nachdem militante Sikh-Separatisten dort einen unabhängigen Staat ausgerufen hatten. Als Reaktion darauf erschossen zwei Sikh-Leibwächter die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Dies führte wiederum zu Massakern an Sikhs, bei denen Tausende zu Tode kamen. Aber ob als Flüchtling oder Fachkraft, Sikhs machen auch in Deutschland Erfahrungen mit Ausgrenzung, sagt Damandeep Singh.
Dass man bei der Jobsuche manchmal gar nicht erst angenommen wird, ohne jeglichen Grund, obwohl man qualifiziert ist für die Stelle. Oder junge Sikh-Jungen haben auch sehr oft Probleme in der Schule. Also es gibt da eine breite Spanne an Beispielen, ne, von den Extremstfällen, wo Sikh-Jungen bespuckt wurden, mit einer Schere gedroht wurde, deren Haar zu schneiden, den Turban zu entfernen, oder wo es auch wirklich vulgär wird oder körperlich bedroht werden.
2016 wurde ein Gurdwara in Essen zum Ziel eines islamistischen Sprengstoffanschlags. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt. Damandeep Singh will sich davon nicht einschüchtern lassen, Gurmeet Kaur aber ist verunsichert.
Aber man muss halt weiter, ne? Es geht weiter. Wenn es kommt, dann hoffentlich, ne, geht es noch gut vorbei. Aber so gesehen ist man nirgendwo sicher. Klar, wenn man mal in der Gemeinde ist, dann denkt man, oh Gott, nicht, dass jetzt jemand bewaffnet reinkommt oder so, ne? Aber man ist nirgendwo sicher. Ne?
Um der Diskriminierung in Schule und Arbeitsleben etwas entgegenzusetzen, hat Damandeep Singh im Jahr 2013 den Sikh-Verband Deutschland mitbegründet. Mit Informationsmaterial und YouTube-Videos wollen sie über ihren Glauben aufklären, um Vorurteile abzubauen. Gurmeet Kaur wünscht sich,
dass man das da ein bisschen schon im Kindesalter aufklärt. Wenn man gemobbt wird und so, das bringt einen bis zum geht nicht mehr runter psychisch. Es ist sehr, sehr schwer für Kinder, ne?
Zudem setzt sich der Sikh-Verband dafür ein, dass junge Sikhs die traditionelle Rolle als Beschützer der Schwachen eines Tages auch in Deutschland ausfüllen können.
Wir sehen einen Trend jetzt bei der zweiten bzw. dritten Generation der Sikhs in Deutschland, dass viele Sikh-Jungen, junge Männer, sehr motiviert sind, bei der Bundeswehr oder bei der Polizei zu arbeiten.
Bislang ist das aufgrund der Uniformvorschriften allerdings nicht möglich. Das Problem: der Turban. Staaten wie Großbritannien und Kanada haben hierfür bereits Lösungen gefunden, denn die Sikhs sind durchaus bereit, den Turban in Form und Farbe der Uniform anzupassen. Aber ihn abzulegen und gegen eine deutsche Polizeimütze einzutauschen, das kommt für die meisten Sikhs nicht in Frage.
Tim Baumann über Sikhs in Deutschland. Den Beitrag finden Sie auch online auf deutschlandfunk.de und auch in der DLF-Audiothek-App. Und da gibt's auch die anderen Beiträge aus dieser Reihe über kleinere Religionen in Deutschland. Morgen geht's hier dann im letzten Teil um die Mandäer. In der katholischen Kirche, da fordern viele Frauen und auch einige Männer, dass Frauen Dienerinnen werden dürfen, Helferinnen, also Diakoninnen. Denn das bedeutet das Wort Diakon, Helfer oder Diener. In der evangelischen Kirche, da gibt es schon weibliche Diakoninnen und auch Diakonissen. Die gibt es schon etwas länger, die gibt es bald aber wohl nicht mehr. Die Kirchen ringen also mit ihrem geistlichen Hilfspersonal, und zwar nicht nur mit den Frauen, sondern auch mit Rolle und Befugnissen der männlichen Diakone. Das berichtet Michael Hollenbach.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er als Diakone annimmt, Gnade und Segen.
Beuget die Knie.
Bei der Weihe knien sich die katholischen Diakone zunächst hin, dann legen sie sich flach auf den Boden. Auch Dirk Verheyen hat sich bei seiner Weihe im vergangenen Jahr auf den Boden gelegt.
Ich finde das auch ein sehr prägnantes Symbol sozusagen, dass man sich hinlegt. Das symbolisiert die komplette Hingabe. Man ist schutzlos, man ist ausgeliefert sozusagen. Und man sagt einfach: Herr, da bin ich. Es wird gesagt, es ist natürlich ein Ehrenamt, ja, aber das greift ein bisschen zu kurz. Es ist ein Weiheamt und es gibt diese drei Stufen, Diakon, Priester und dann Bischof. Und im Prinzip alle Priester und alle Bischöfe hören nie auf, auch Diakone zu sein.
In der katholischen Kirche in Deutschland gibt es mehr als 2000 aktive, ständige Diakone. Tendenz leicht steigend. Ständig bedeutet, sie wollen und sollen keine Priester werden, sondern Diakone bleiben. Gut ein Drittel von ihnen ist bei der Kirche angestellt. So auch Gerrit Schulte, der bis vor kurzem Vorsitzender des Caritasrates im Bistum Osnabrück war.
Ein ständiger Diakon ist ein Weiheamt, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch Männern offen steht, die verheiratet sind. Und die ständigen Diakone haben einen Schwerpunkt im sozial-karitativen Bereich. Sie sollen, wie Franziskus sagt, an die Ränder gehen. Sie sollen zu den Menschen gehen, die schwach sind, die arm sind, die krank sind.
Das Diakonat geht zurück auf das Neue Testament. Im Timotheusbrief heißt es:
Ebenso sollen die Diakone sein, achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben und nicht gewinnsüchtig. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern und in allem zuverlässig. Die Diakone sollen nur einmal verheiratet sein und ihren Kindern und ihrer Familie gut vorstehen.
Im Lauf der Jahrhunderte verkümmerte das Diakonat zur bloßen Durchgangsstation für Priester. In der katholischen Kirche verschaffte erst das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren dem Diakonat wieder einen eigenständigen Rang. Der in den Niederlanden geborene Dirk Verheyen ist Politikwissenschaftler und leitet in Berlin ein internationales Studienprogramm. Ständiger Diakon ist er im Ehrenamt in Berlin-Steglitz. An seiner Kleidung ist Verheyen oft als Geistlicher zu erkennen.
Mein Pfarrer hat damals gesagt, es ist schön, wenn da positive Reaktionen kommen, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass irgendjemand kommen wird auf der Straße, wenn Sie so rumlaufen und einfach rufen wird, also Sie sind Kinderschänder. auch die Reaktionen werden kommen.
Dirk Verheyen ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit einer Familie zum Diakon geweiht zu werden, ist kein Problem. Aber nach der Weihe ist es für ledige Diakone nicht mehr erlaubt zu heiraten. Als ständiger Diakon steht man in der Gemeinde manchmal zwischen dem Priester und dem Pastoralreferenten, meint Gerrit Schulte.
Faktisch ist das im Grunde genommen so, weil der ständige Diakon nicht alle Befugnisse hat, die der Priester hat, gleichzeitig aber wieder etwas mehr darf, wie man in der katholischen Kirche ja ständig sagt, als der Pastoralreferent, weil er auch tauft, weil er auch predigt, weil er beerdigt und weil er bei Trauungen assistiert.
Allerdings darf der Diakon keine Eucharistiefeier anleiten, also Brot und Wein austeilen, keine Beichte abnehmen und keine Krankensalbung spenden.
Da gibt es immer wieder Diskussionen, ob die Kirche sich da irgendwann anders aufstellt, weil Diakone so oft in Krankenhäusern unterwegs sind, wo mit reduzierter Zahl an Priester irgendwann ein Moment kommt. Und ich kenne auch Fälle, wo Diakone gesagt haben, ich war der Einzige da und war nicht in der Lage, eine Krankensalbung zu spenden.
Das Verhältnis zwischen dem Diakon und dem Pfarrer ist nicht immer unproblematisch. Das gilt in der evangelischen wie der katholischen Kirche. Dirk Verheyen betont, er habe eine gute Beziehung zu seinem Priester, aber manche Pfarrer würden sich die Predigt des Diakons vorlegen lassen, bevor der ans Pult treten dürfe. Das Amt des ständigen Diakons ist in der katholischen Kirche eine Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und bis heute stößt der Diakon bei manchen konservativen Geistlichen auf Vorbehalte.
Es gibt natürlich von Zeit zu Zeit Priester, die diese ständige Diakone als Idee nicht mögen, so nach dem Motto, das ist ein bisschen sowohl als auch. Das ist ein bisschen Ersatzpriester, ja, steht da am Altar, kann dies und jenes alles machen, aber muss nicht verzichten auf Familie und Ehe.
Trotzdem gibt es bestimmte Voraussetzungen für Verheyen, um Diakon werden zu können. Nicht nur seine Frau muss katholisch sein, auch seine Kinder müssen getauft sein und im katholischen Glauben aufwachsen.
In so einem Fall ist schon die Idee, dass die Familie des Diakons zusammen mit dem Diakon ein bisschen ein Modell ist. So nach dem Motto, so soll es sein im Rahmen der katholischen Lehre.
Das sieht bei den Protestanten anders aus. Nicht nur, weil hier die Pfarrerinnen und Pfarrer auch heiraten dürfen, sondern hier gibt es neben den Diakonen seit den 1960er Jahren auch Frauen im Diakonat. Und die Kirche mischt sich in deren private Verhältnisse nicht ein, betont Sabine Rösner. Sie berät in der Hannoverschen Landeskirche Diakoninnen und Diakone zu deren Berufsperspektiven. Die Zeiten, in denen sich die ganze Familie des Diakons in der Gemeinde engagierte, seien längst vorbei.
Weil sozusagen sich an der Stelle Gesellschaft auch ein Stück weit verändert hat, dass man natürlich nicht mehr davon ausgehen kann, dass der Partner, die Partnerin ganz selbstverständlich auch so Feuer und Flamme für die Kirche ist.
Wie in der katholischen Kirche ist auch bei den Protestanten das Betätigungsfeld für Diakone eingeschränkt, sagt Sabine Rösner.
Die Kasualien und die normalen Sonntagsgottesdienste gehören nicht zur Ausbildung der Diakone und Diakoninnen. Wenn Diakone und Diakoninnen sich in dieses Feld hineinentwickeln, dann hat das immer etwas mit dieser Situation vor Ort zu tun, dass es da aus irgendwelchen Gründen gebraucht wird und sinnvoll erscheint.
So können evangelische Diakoninnen und Diakone beispielsweise mit einer Predikantenausbildung auch predigen und das Abendmahl feiern. Doch eigentlich gehören zum Berufsbild drei Aspekte, sagt Rösner.
Wir machen Bildungsangebote, religiöse Bildung, in Schulen, im Konfirmandenunterricht, in der Erwachsenenbildung. Wir sind unterstützend unterwegs in diakonischen Projekten, in Jugendtreffs, in Arbeit mit sozial schwachen Familien. Und wir verkündigen, wir sind in der Seelsorge tätig, im Altenheim, im Krankenhaus und verkündigen auch in Gottesdiensten.
In der Hannoverschen Landeskirche findet die Ausbildung an einer Hochschule statt. Abschluss ist ein zweifacher Bachelor in sozialer Arbeit und Religionspädagogik. Lange galt der Diakon nur als ein Hilfsgeistlicher, der den Hauptpfarrer unterstützte. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Diakonenamt in der evangelischen Kirche neu etabliert. Großen Anteil daran hatte der Theologe Johann Hinrich Wiechern. Vorläuferinnen im weiblichen Diakonenamt sind in der evangelischen Kirche die Diakonissen. Ein wenig kann man sie vergleichen mit katholischen Nonnen.
Wir sind keine Ordensschwestern, aber wir leben auch nach den evangelischen Räten. Das leitet sich von dem Begriff Evangelium ab. Danach leben auch die Klöster. und die evangelischen Räte, man kann es mit Regeln übersetzen, die beinhalten Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam.
Christa Godemann ist 91. Vor 72 Jahren hat sie als junge Frau im Mutterhaus der Rotenburger Anstalten begonnen, eine Diakonieeinrichtung in der Nähe von Bremen. Sie wollte nicht nur als Krankenschwester arbeiten.
Nee, nicht Schwester, sondern wenn schon, dann Diakonisse, ja.
Und die 92-jährige Annemarie Weselow betont, sie habe ihr Leben ganz in den Dienst Christi gestellt.
Dienen kann man eigentlich nur, wenn man ganz konzentriert auf diesen Dienst guckt und sich ganz dafür hergibt. Und deshalb ist eine Diakonisse eine Person, die hat keine anderen Verantwortungen mehr als in Familie oder sonstigen Dingen.
Vor rund 200 Jahren begann die Geschichte der Diakonissen. Doch nun scheint es mit deren Wirken zu Ende zu gehen. In Rotenburg ist die Jüngste gerade 70 geworden.
Das wird so sein und das sehen wir ganz gelassen. Die Zeiten haben sich geändert, die äußere Struktur. Es ist auch keine Versorgungsfrage mehr heute.
Bei den Evangelischen geht die Ära der Diakonissen zu Ende. Bei den Katholiken hingegen wird darum gerungen, ob es künftig auch Diakoninnen geben kann.
Diakonat der Frau, das sehe ich durchaus für möglich, weil wir in der Geschichte der Kirche Diakoninnen hatten, die auch zum Teil nach denselben Formularen wie Männern geweiht worden sind.
Sagt der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Das Amt der Diakonin habe sich im frühen Christentum mit der Einführung der Erwachsenentaufe etabliert.
Wenn Sie sich vorstellen, Taufe heißt dreimaliges Untertauchen in so einem Taufbecken, da zieht man sich aus. Katholische Schamhaftigkeitsvorstellungen lassen es nicht zu, dass ein Mann eine junge Frau auszieht und dreimal untertaucht. Das geht nur mit einer Frau, deshalb brauchte man Diakoninnen.
Doch im Laufe der Jahrhunderte ist das Amt der Diakonin wieder verschwunden. Papst Franziskus hat kürzlich eine zweite Studienkommission berufen, die sich mit der Frage des Frauendiakonats befassen soll. Noch hält sich der Papst mit einer Entscheidung zurück. Die Paderborner Theologieprofessorin Agnes Wuckelt von der katholischen Frauengemeinschaft meint aber, die deutschen Bischöfe müssten nicht auf Rom warten.
Wenn wir in das Kirchenrecht hineinschauen, hat jeder Bischof die Befugnisse, das, was pastoral für sein Bistum notwendig und sinnvoll ist, umzusetzen. Das heißt, nach dem Kirchenrecht könnte jeder einzelne Bischof eine Diakonin weihen.
Doch auch die reformwilligen deutschen Bischöfe halten sich mit konkreten Schritten zurück. Sie wissen, wenn Frauen zu Diakoninnen geweiht würden, gäbe es eigentlich keinen Grund mehr, warum sie nicht auch Priesterinnen werden sollten. Und auch der ständige Diakon wird in der katholischen Kirche im Zusammenhang mit dem Priesteramt neu diskutiert. Ein Vorstoß lautet, um den Pfarrermangel abzumildern, könnten doch verheiratete Diakone als sogenannte Viri Probati zu Priestern geweiht werden.
Ich kann mir in absoluten Ausnahmefällen vorstellen, dass auch ein ständiger Diakon irgendwann einmal die Priesterweihe erhält. Allerdings um Himmels Willen nicht als Regel, denn dadurch würde der ständige Diakonat, der ja auch ständiger Diakonat heißt, sicher beschädigt werden.
Stattdessen ist der Osnabrücker ständige Diakon Gerrit Schulte überzeugt.
Wir brauchen in der Kirche viel mehr Menschen, die wirklich auch die sozialdiakonische Dimension des Glaubens verdeutlichen, als dass wir jetzt darüber nachdenken müssten, wie können wir aus dem Diakon noch einen Priester machen.
Tauziehen um das Diakonat, ein Beitrag von Michael Hollenbach war das. Und damit endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir haben aber auch noch einen Programmtipp für Sie. Heute Abend geht es hier im Deutschlandfunk um jüdische Kinder im Schoß der katholischen Kirche. Leben gerettet, Identität verloren, so heißt die Sendung. Aus Religion und Gesellschaft heute um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk oder wenn Sie mögen danach auch online. Gleich kommen hier erstmal die Nachrichten und dann die Länderzeit. Kreativer Umgang mit der Krise, die Museen nach dem Lockdown, so heißt das Thema und das Ganze kommt live aus der Bundeskunsthalle in Bonn. Ich bin Christian Röther, danke fürs Dabeisein.